Gunter Müller vom 4.10.2015, Thema Sorglos leben, aber wie?
Erntedankfest ist heute. Da ist die Frage, was hat der Text mit Erntedank zu tun? Na, vielleicht kommen wir später noch drauf, mal gucken. Es geht heute um unser Herz auch. Es geht auch darum, wie wir unseren Alltag gestalten. Auch. Und es geht wie jeden Sonntag darum, so zu ergründen, was hat Gott eigentlich mit uns vor, was will er eigentlich von uns? Das ist ja so unser täglich Brot, zu hinterfragen oder rauszufinden, was will Gott von mir heute speziell? Wie sieht unser Alltag aus? Beim Denken darüber ist mir aufgefallen, na, Erntedank, wer erntet denn noch? Gut, ich habe Beeren geerntet im Garten, aber so einen richtigen Landwirt, den haben wir nicht mehr in der Gemeinde. Der Walter hat immer die Fahne hochgehalten, aber der hat jetzt auch gesagt, gut, ich bin alt genug, brauche ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, muss ich nicht mehr. Hat er auch recht. Aber wie ist das mit den Landwirten? Wenn man, ich bin ja in der Nachbarschaft von Landwirten groß geworden. Ich war immer mit auf dem Feld, habe bei der Ernte geholfen, ob das jetzt Heu war oder Stroh oder Getreide oder auch Kartoffellesen. Da bin ich mit aufgewachsen. Das kenne ich, obwohl ich sogar ein richtiger Landwirt bin, um alles in der Welt. Aber was macht denn ein Landwirt? Ein Landwirt, der hat in der Regel Felder und Wiesen und da muss er sich überlegen, auf welches Feld kommt welche Frucht, wo war letztes Jahr was, damit das im nächsten Jahr trotzdem wieder was gibt. Da muss er drüber nachdenken, da muss er planen, er muss wissen, wie groß ist das Feld, das heißt, wie viel Frucht muss ich da aufbringen. Dann von Getreide zu Getreide, das ist unterschiedlich. Das eine muss ich dicker säen, das andere nicht so und. Wann dünge ich? Dann muss ich mich nach dem Wetter richten. Also der Bauer hat quasi nur Gedanken, wie kriege ich das alles so hin, dass am Ende des Jahres, also im Herbst, ich ein Dankfest feiern kann und die Scheune ist wirklich voll. Ist doch so, oder nicht? Habe ich was Falsches erzählt? Ich glaube nicht. Dann gibt es auch noch Menschen, so wie ich, die jetzt zu Hause sind. Das sind Hausfrauen, Hausmänner, also geschlechtsunspezifisch. Die machen, sie müssen sich auch Gedanken machen. Wenn ich morgen was essen will, dann muss ich gucken, was ich zu Hause habe. Ich kann jetzt sagen, ich will Hackfleischsoße machen ohne Hackfleisch. Das geht nicht. Muss ich mir Gedanken machen. Ist das daheim? Kaufe ich es ein? Wann kaufe ich es ein? Hol es frisch. Ne? Ist nun mal so. Betrifft jeden hier. Muss mir Gedanken machen. Keine gedankenlosen Tag reinleben. Wo kommt man denn da hin? Was vielen Menschen, wir waren jetzt unlängst auch davon betroffen, auch Sorgen macht, ist, was mache ich mit meinem Besitz? Ich bin alt, Nachkommen sind da, wie verteile ich es? Erbe aufteilen, Jesus wird da konkret gefragt. Du Meister, sag mal, wie soll das denn werden? Da sagt Jesus, also ich bin noch nicht da, um euer Richter zu sein. Heißt, richtet ihr das unter euch? Dafür bin ich nicht gekommen, für diese Belange. Mir geht es um was ganz anderes. Seht zu, wie ihr das selber hinkriegt. Wenn ihr meint, ihr müsst euch um Besitz streiten, bitte. Das ist aber nicht das Reich Gottes. Also ihr seht, der Alltag ist voll, wie die Steffi gesagt hat, der ist so voll, da wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen. Haus in Bottenhorn, das Dach hier muss gemacht werden. Ältestenrat wird neu bestimmt. Ist das der richtige Weg? Sorgen über Sorgen, alles voll, der ganze Kopf. Und dann war da noch einer, den haben wir gerade gehört, der hat richtig Schwein gehabt. Ein Bauer, der sowieso schon reich war, der hat eine richtig dicke Ernte eingefahren. Versteht ihr? Der hat alles gepasst. Der hat zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge ausgebracht, er hat gut gedüngt, Das Wetter hat gestimmt, er hat nicht geschlafen, wie gutes Wetter war, er hat alles reingebracht. Die Ähren waren nicht nur eine Reihe länger, sondern die Körner waren doppelt so dick wie im letzten Jahr. Was mache ich jetzt? Ne? Der hat ja richtig Schwein gehabt, der hat ja richtig, das war mal ein richtiger Erfolg, gell? Weil da, wenn die Ernte so richtig war und oh, es gibt dieses Jahr, naja, zwei war anstatt eine Inne auf der Wiss. Hey, klasse, vieles gutes Heu oder Getreide, was auch immer. Die Beeren, meine Johannisbeeren, die waren so lang, die eine Sorte, so lange Dolden und richtig dicke Früchte. Und nicht nur ein Ast, sondern der ganze Busch voll. Hoffentlich hast du noch welche geholt, Steffi, die hast du nicht, gell? Ja, aber gut. Ihr seht, manchmal wird man überrascht und dann ist es so viel, da weiß man nicht, wohin mit dem Zeug. Und der Bauer wäre ja blöd, wenn er nicht sagt, jawohl, da müssen wir größere Scheunen bauen, ist doch ganz normal. Wenn ich mehr ernte, brauche ich Platz, ich muss da unterbringen. Muss ich, kannst du nicht verderben lassen. Also baut er größere Scheunen, klar, ist ja logisch. Muss ja ans Trockene. Josef hätte das auch gemacht. Im Ägypten. 7 Jahre fette Ernte. Wohin damit also sammeln? Extra Scheunen bauen, logisch, ist doch ganz normal. Da fragt man sich, warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Der Mann hat doch richtig gehandelt, oder? War der auf dem Holzweg? Man muss vielleicht in dem Vers genauer lesen, in dem Text. Und dann erschließt sich einem, worum es eigentlich geht, oder was Jesus eigentlich bemängelt, wo er sagt, so geht's nicht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagt er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Merkt ihr, habt ihr das gehört? Ich. Wenn das Wetter nichts gewesen wäre, hätte er Trübsal geblasen. Wenn er krank geworden wäre und hätte nicht zur Ernte rausgekommen, hätte er Trübsal geblasen. Versteht ihr, was so im Hinterkopf mitschwingt? Jesus hat gesagt, gute Ernte ist gut, viel kriegen ist klasse. Nur wenn du vergisst, wem du das verdankst, dann ist es schlecht. Wenn du vergisst, dass vielleicht andere da sind, die was von deinem Reichtum gebrauchen können, das ist schlecht. Denke nicht nur an dich, denke auch an den Nächsten und vor allen Dingen an den, der dir das zugute hat kommen lassen. Das ist das Geheimnis. Natürlich wäre diese Geschichte hier jetzt zu Ende, aber die Bibel ist groß, steht viel drin und für den heutigen Sonntag waren es eine ganze Reihe Texte gegeben und ich finde es immer spannend, diese Texte in einen Kontext zu bringen. Steffi hat den anderen gelesen, da Jesus führt ja das fort, diesen Gedanken. Er hat gesagt, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Das schon wieder. Wir haben gerade gehört, dass Sorgen machen ist ja unser alltäglich Brot. Sorgen machen ist ja das, worüber wir täglich von bestimmt werden. Die Frage ist also, sorglos leben, aber wie? Sorgloses Leben wäre toll. Ich habe gestern Abend mich mit meinem Schwager, war Geburtstag, Cousine hatte Geburtstag, 30 Jahre, da habe ich mit meinem Schwager hinten an der Ecke gesessen, haben wir ein bisschen unterhalten und so. Sagte er, er kennt da einen, der ist sorglos. Der war Tauchlehrer auf den Malediven, hat eine deutsche Frau kennengelernt, ist mit ihr hergekommen und lässt nun hier die Welt wackeln, wo sie wackelt. Die Frau hat einen guten Job, verdient gut und er macht Dolce Vita. Ja, der lebt scheinbar sorglos. Allerdings hat mein Schwager mir gesagt, damit er das übersteht, konsumiert er regelmäßig Marihuana, also er kifft. Also gut, also scheint sorglos doch nicht so einfach zu sein. Aber nur, dass wir mal einen Begriff davon kriegen, was sorglos Leben heißt. Aber wie ich den Text gelesen habe, der jetzt kommt, das ist Gottes Reich und das irdische Sorgen. Jesus zählt da verschiedene Beispiele auf, warum es sich lohnt zu sorgen oder warum es sich nicht lohnt zu sorgen. Der Text hat mich nicht sorglos gemacht, nicht wirklich. Er hat mich, ganz im Gegenteil zu dem, weil ich jetzt hier vorne stehe, er hat mich sprachlos gemacht. Da fehlen mir die Worte, wenn ich lese, dann wandte er sich an die Hühner. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben braucht, und keine Sorgen für die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Macht euch keine Sorgen. Steht hier, deshalb sage ich, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Macht euch keine Sorgen. Da muss ich schlucken. Weil ich habe mir schon Gedanken gemacht, was ziehst du heute Morgen an? Ich kann nicht im Schlafanzug her. Gut, hätte ich auch gekonnt. Ich weiß nicht, ob das der Predigt einen Abbruch getan hätte, aber das hätte euch vielleicht abgelenkt, wenn ich im Schlafanzug hier stehe. Das wäre hängen geblieben. Gut, okay. Das wäre hängen geblieben. Anita, hast recht. Also, ihr seht, vielleicht habe ich mir die Sorgen an der verkehrten Stelle gemacht. Und dann macht Jesus ein nächstes Beispiel. Und dann habe ich gedacht, das geht ja gar nicht. Wie kann Jesus mich mit einem Tier vergleichen? Hier steht nämlich, seht doch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Also ich habe noch keinen Bauern und auch meine Schwiegermutter ist eine begeisterte Gärtnerin gesehen, wenn die nichts im Garten macht, dann gibt es nichts. Wenn die Pflänzchen jetzt setzt und gießt, dann wird es nichts. Ist doch so, ist doch Erfahrung, ist doch ein Erfahrungswert, ist doch empirisch. Wieso sagt Jesus das? Und dann sagt er noch, ihr müsst doch nicht gucken, was ihr für einen Fummel anhabt. Das ist alles Quatsch, weil Gott kleidet in der Natur die Pflanzen mit einer Pracht, die noch nicht mal Salomo gesehen hätte. Salomo, der allen Reichtum besaß, noch nicht mal rantippen konnte. Jetzt sehe ich diese Blumen, die sehen weiß und grün, also recht schmucklos auch. Aber guckt, geht mal ins Detail, guckt euch mal die Anzahl der Blätter an, wie das geformt ist, wie schön das aussieht. Und eine schöner wie die andere. Und in 2 Wochen sind die weg. Dann ist da nichts mehr. Da ist nur noch ein Stängel, wo nichts mehr dran. Aber Jesus vergleicht uns mit diesen Pflanzen und sagt, eure Anstrengung, euch denen gleich zu tun, ist für die Füße, schafft ihr nicht. So toll könnt ihr euch nicht anziehen, wie Gott das in der Natur gemacht hat. Das packt ihr nicht. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Und dann sagt Jesus was Entscheidendes. Ihr schafft es ja noch nicht mal, eine Spanne an euer Leben anzufügen. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Also, bei den heutigen Möglichkeiten der Medizin, also ich war jetzt zur Vorsorgeuntersuchung von hinten und von vorne, von oben auch, im Ernst, man macht sich ja doch Sorgen und sagt, wenn man so alt ist, dann lässt man das kontrollieren. Ist ja ganz normal. Sollte eigentlich sein. Und da könnte man sagen, wie der reiche Bauer, ich habe es kontrolliert, alles in Ordnung, super. Brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen. Das wäre trügerisch. Ich habe zwar das meine getan, aber ob das auch weiterhin gut geht, das liegt nicht in meiner Hand. Das liegt in Gottes Hand. Merkt ihr? Was soll ich mich sorgen? Ja, ich habe meine Sorge, meinen Teil getan. Mehr verlangt auch Gott gar nicht. Mehr verlangt Gott nicht. Jesus verlangt aber was ganz anderes. Und das ist für mich das Entscheidende. Also, ich war erst sprachlos vor Verwunderung, sprachlos, weil ich das nicht, eigentlich nicht verstanden habe. Aber mittlerweile kam aus der Sprachlosigkeit eine Begeisterung in mir auf. Wenn ich mich auf meinen Herrn verlasse, dann funktioniert das. Jesus verlangt jetzt von mir, dass ich meinen Verstand abgebe und nur noch hier mit dem Herz zugange bin, sondern Jesus verlangt, dass ich Herz und Verstand in Einklang bringe. Dann wird mein Leben gelingen. Herz und Verstand dürfen eine wunderbare Symbiose eingehen. Wir haben beides in einem Körper gekriegt und also bringt es zu einer sinnvollen Symbiose für euren Alltag. Paulus hat gesagt, wem es an Weisheit mangele, der bitte darum. War das Paulus? Ich glaube ja. Also die Weisheit schenkt uns Gott, dass beides ineinander greift, Herz und Verstand. Und das ist das Wunderbare, dass Jesus uns hier mit hineinnimmt in genau dieses Bild, in Herz und Verstand. Gott, der diese Dinge wunderbar gemacht hat, wird uns mindestens genauso versorgen. Er hat uns als seine Kinder jetzt schon über die Maßen versorgt, nämlich er hat uns sein Reich gegeben. Er hat uns Anteil an seinem Reich geschenkt. Damit haben wir mehr, als wir ausgeben können. Damit unser Konto überfüllt. Damit sind unsere Scheunen hinfällig. Weil dieses Reich wird nicht hier gelagert, sondern im Himmel. Und da sagt Jesus, da müsst ihr drüber nachdenken. Dadurch dürft ihr euch Sorgen machen. Da muss euer Denken und Trachten hingehen, dass ihr dieses Reich, was Gott euch schenkt, euch ja wirklich teilhaftig wird. Teilhaftig werden heißt, ich beziehe es in meinem Leben mit ein und lebe dadurch und damit. Ihr sagt, ihr seid eine kleine Erde, ihr habt Angst. Angst ist auch ein ganz großes Potenzial, wo man Sorgen macht. Das ist quasi die Ursorge, eine Angst vor irgendwas. Menschen, die Angst vor Krieg haben, haben sich auf den Weg gemacht nach hier. Menschen, die Angst davor haben, umgebracht zu werden, haben sich auf den Weg gemacht nach uns, weil es hier vielleicht besser ist. Menschen, die Angst haben, die bleiben zu Hause und gehen nicht raus. Menschen, die Angst haben, die machen sich Sorgen über Sorgen, was wird sein. Aber Jesus hat gesagt, und das ist das Tolle, du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Wenn Jesus uns das sagt, dass unser Vater im Himmel uns sein Reich gegeben hat, dann ist das was Wundervolles. Dann sind wir derartig reich beschenkt, dass wir über Kleidung und Essen nicht mehr nachdenken müssen? Nein. Dass wir das Nachdenken über Kleidung und Essen an die richtige Stelle rücken können. Klar, ich muss gucken, dass was im Kühlschrank ist. Aber ich darf Gott danken, dass er mir die Möglichkeit gibt, einzukaufen. Ich darf Gott danken, dass ich so viel Geld zur Verfügung habe, dass ich mir das leisten kann. Ich darf Gott danken, der mich morgens aufstehen lässt, aufwachen lässt und mir einen neuen Tag schenkt. Jesus sagt knallhart, wenn sich euer Leben nur darum dreht, was ihr essen wollt, was ihr trinken wollt, wie ihr euren Besitz vergrößert, wie ihr größere Scheunen baut, wie ihr euch dieser Welt verschreibt mit all dem, was da drinnen ist, sagt Jesus, dann seid ihr auf dem Holzweg, dann seid ihr kleingläubig, dann habt ihr nicht den richtigen Glauben, dann fehlt es euch an Entscheidenden, dann ist euer Herz nicht bei der Sache. Denn da, wo euer Herz ist, da ist auch euer Schatz. Und jetzt kommt unser Herz ins Spiel. Unser Herz macht uns als Persönlichkeit aus. Das heißt, wo wir mit dem Herzen dabei sind, wo wir mit unser Herzblut dran geben, da brennen wir für, da geben wir auch dafür, da setzen wir alles dran, dass das gelingt. Jesus sagt, gebt euer Herzblut an meine Sache. Gebt euer Herzblut an den, der euch sein Reich geschenkt hat, der euch überreich beschenkt hat. Und am Schluss dieses Abschnittes sagt er einen radikalen Satz. Verkauft euren Besitz, gebt das Geld den Armen, schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden, und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet, wo keine Motten ihn fressen. Denn wie euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Nochmal das Herz. Verkauft alles. Da bin ich jetzt wieder beim Sprachloswerden. Wenn ich alles verkaufe, dann gut, dann gibt es momentan viel Geld, also relativ, je nachdem, was ich erlösen kann, was ich für einen Erlös erziele. Und wenn ich es dann weggegeben habe, dann muss ich dann wieder einen finden, der mir dann von seinem Reichtum abgibt. Ja, Andreas, genau so sitzt man da, man runzelt die Stirn und denkt, kann ja irgendwie nicht sein. Jesus meint hier, gib das weg, was dich belastet. Gib das weg, wo du dein Herz dranhängen möchtest. Häng dein Herz an mich, nicht an diese Dinge. Gib sie weg und der Erlös gib dem, der es braucht. Gib das weg, was mich nicht meint. Verkauf deinen Reichtum. Das heißt, verkauf das, was du eigentlich mehr hast, wie du vielleicht zum Leben brauchst. Jesus will sagen, gib das weg, was dich von mir weghält. Das ist das Entscheidende. Denn der einzige Ort, wo du auf Dauer Besitz anhäufen kannst, ist im Himmel, bei meinem Vater. Da liegt es sicher. Das ist eine sichere Bank. Aber nochmal auf den Besitz hier zurückzukommen. Ich meine, es geht ja wieder ums Geld, ums liebe Geld, um das Besitz. Wie gehe ich damit um? Die Korinther waren in einer ähnlichen Situation. Paulus schreibt das im Korintherbrief, 2. Korinther, Kapitel 9. Das ist der dritte Text, der uns heute gegeben ist. Und er zieht das Ganze ein bisschen von der anderen Seite auf. Und damit das Bild sich rundet, dass wir uns hier heute Morgen um Besitz und Dankbarkeit machen, sollten wir uns das kurz noch anhören. Paulus schreibt, denkt daran, wer wenig sät, wird wenig ernten. Oh, Walter, gell? Zu dünn gesurrt, kommt nach draus bei. Also, wer nicht investiert, erzielt keine Rendite. Markus, ist so. In der Regel. Es gibt auch Investitionen, da gibt es hinterher nichts, aber ich meine, das müsst ihr sich vorstellen wie beim fünffachen Ackerfeld. Jesus sagt auch, der Sämann streut überall hin. Es gedeiht nicht überall was, aber da, wo es gedeiht, gedeiht es richtig. Und das hier, das nimmt Paulus auf hier im 2. Korintherbrief. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das ist nicht, keine besondere Weisheit. Aber, und da kommt das, da kommt unsere Eigenverantwortung dann mit ins Spiel. Und das finde ich einen wichtigen Satz, der heute uns gelten soll. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott verlangt nicht, dass wir uns einen abdrücken, sondern Gott sagt, wie es um euer Herz ist, so lebt. Und er schreibt weiter, Gott, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Hoppla. Er hat uns sein Reich geschenkt. Haben wir vorhin gehört. Gott überschüttet uns. Macht denn mit der Gießkanne ein bisschen, der überschüttet uns. Damit ihr in jeder Hinsicht zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Wow. Mit anderen Worten, Gott lässt sich nichts schenken. Und die Erfahrung habe ich selber gemacht, vom ersten Moment aus, wo ich eigenes Geld hatte. Gott hat sich nicht schenken lassen. Er ist nämlich nicht darauf angewiesen auf uns, wir aber auf ihn. Und wenn wir ein wenig von dem, was wir zu viel haben, zurückgeben, wenn wir mit fröhlichem Herzen unseren Anteil leisten, dann ist er in der Lage, uns überreich zu beschenken. Das heißt nicht, dass es wieder in Mark und Pfennig zurückkommt, aber es kommt hier zurück. Und jetzt sind wir wieder bei dem hier, beim Herz. Gott will uns vor allen Dingen ein fröhliches, friedliches Herz schenken. Das ist das Größte, was wir von ihm bekommen. Dass wir erkennen, dass er unser Herr ist und Jesus unser Heiland. Das ist der größte Schatz, den man im Leben haben kann. Dann relativiert sich unser Verhältnis zu Nahrung, Kleidung und Geld. Martin Luther hat gesagt, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Ja, zur damaligen Zeit war das so. Da hat man um jedes Korn gekämpft, was auf dem Acker war. Heute haben wir so viel Nahrung, dass Essen und Trinken mitunter Leib und Seele auseinanderbringt, weil wir kein Maß halten können. Ich weiß ein Lied davon zu singen, ich muss auch Maß halten. Und das erwartet Jesus von uns, dass wir Herz und Verstand einsetzen und Maß halten. Der Einzige, der nicht Maß hält, ist er. Er gibt im überreichen Maße. Und das ist das Wunderbarste, was wir in unserem Leben erfahren dürfen. Er gibt uns im überreichen Maße, wenn wir ihn für uns sorgen lassen. Ich kann mir Gedanken machen, was morgen ist. Ich weiß aber nicht, ob ich den morgigen Tag erlebe. Ich hätte sagen können, gut, du weißt gar nicht, ob du am Sonntag dran bist, also zum Predigen kommst. Es kann ja sein, auf dem Weg von Weibelshausen her stehen auf einmal 10 Pferde auf der Straße, fährst rein, bist tot. Nein, die Pferde standen an der Seite und sind weggelaufen von uns. War eine ganze Herde frei. Zum Beispiel. Nur ein ganz simples Beispiel. Versteht ihr? Aber trotzdem habe ich die Predigt vorbereitet, weil ich auf Gott vertraue, dass wenn ich hier vorne stehen soll und darf, dann wird es dazu kommen. Wir haben am Anfang gefragt, was ist jetzt eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Übung? Worauf will Jesus eigentlich heraus, indem er diese ganzen Beispiele bringt? Vom Kornbauer, vom Sorgen in jeglicher Art. Ich will, ihr seht, ich bin immer so ein bisschen textlastig, aber es ist halt das Größte, was ich habe und das Einzige, womit ich handeln kann, ist mein Deal, ist dieses Ding hier. Schon ein bisschen alt, zerflettert, aber noch 3 Verse, dann sind wir fertig. Im Psalm 50 geht es darum, was Gott eigentlich von seinem Volk will. Ab Vers 12. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir, von Volk Israel ist hier gemeint, nichts fordern. Denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf liegt. Ja, die Erde ist des Herrn. Klar, uns geliehen, geschenkt. Wir dürfen sie bebauen, behüten und bewahren, wie es so schön heißt. Und Gott sagt weiter, meinst du wirklich, dass ich Rindfleisch esse oder Blut von Böcken trinke? Das ist für mich nur ein Test für euch, ob ihr wirklich in der Lage seid, das Opfer zu bringen, was ich von euch fordere, dass ihr wirklich abgibt von dem, was ihr habt. Das will ich testen. Glaubt ihr, ich brauche das Fleisch oder das Blut? Ich bin Gott. Nicht Nahrung, sondern Dank erwarte ich von dir, von meinem Volk. Löse deine Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast, mir, dem Höchsten, deinem Gott. Das erwartet Gott. Gott hat natürlich erkannt, dass es äußerst schwierig ist mit uns Menschen, mit unserem Herz, was so halbherzig oft unterwegs ist, was so hart ist wie Stein. Gott hat eine Lösung gefunden, schreibt in Hesekiel. Ich lese ab Vers 17. Aber ich, der Herr, werde aus den Völkern unter die zerstreut sind, sammeln und ihnen das Land Israel zum Besitz geben. Wenn sie dorthin zurückkehren, werden sie das Land von allem Götzendienst reinigen. Das klingt so ein bisschen, verkauf, was du hast. Verkauf, was dich von mir weghält. Volk Israel soll alles das, was sie von Gott abhält, wegräumen, beiseite tun, weg. Aber damit ist nicht genug, sondern Gott bringt sie hier ganz persönlich ins Spiel. Ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Ein Herz, was für Gott schlägt. Nicht diesen kalten Stein, der nur an sich denkt, wie der Kornbauer, sondern ein Herz, was den Nächsten und den Schöpfer, den Geber aller Gaben zuerst im Blick hat. Das macht aber Gott. Gott ist derjenige, der das kann. Paulus schreibt im Philipperbrief, Gott ist, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen zu seiner Ehre und zu eurer Seligkeit. Zum Schluss noch einmal Paulus. Er schreibt dann die Epheser, Kapitel 5. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und dankt dem Herrn von ganzem Herzen. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hiermit können wir den Sack zubinden. Hiermit wird uns klar angesagt, was Gott will. Die wir ja ein neues Herz bekommen haben, was für ihn schlägt. Dieses Herz soll voll Dankbarkeit zu jeder Zeit und in allen Dingen. Also, immer und für alles dankbar sein in unserem Herrn Jesus Christus, der uns diesen Weg zu Gott neu geöffnet hat, so wir glauben und ihm vertrauen. Amen.